Wie klingen Berlin und Brandenburg? So? Und so?
Was für ein verrücktes Leben. Ich renn von Tag zu Tag, muss aufpassen, nicht hinzufallen. Letztes Mal hat
und so. All diese Klänge begegnen Ihnen gleich nochmal in diesem Kulturspezial zu Pfingsten. Hallo, ich bin Anna Patacek. Und dann erfahren Sie auch, wer hinter dieser Musik steckt. Denn darum geht es bis zu den nächsten Nachrichten. Wer macht den Sound von Berlin und Brandenburg? Wir sind damit Teil der RBB-Sommeraktion Berlin Sounds, die Stadt und ihre Musik. Und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal auf berlin-sounds.de vorbei. Da finden Sie alle Infos zum Programm, zu den Konzerten, Events, Musikdokus und Talks. Instrumente, Technik, Studio, das passende Equipment brauchen Musikerinnen und Musiker, damit überhaupt erst was entstehen kann. Dafür sind wiederum andere Menschen verantwortlich und die stellen wir Ihnen nun vor. Zum Beispiel die, Achtung, Zupfinstrumentenmacher-Meisterin. Ja, so lautet der offizielle Titel, man kann aber auch sagen Gitarrenbaumeisterin. Wer ein hochwertiges Instrument möchte, kann zum Beispiel zu Angela Waldner in Berlin-Prenzlauer Berg gehen. Und unsere Reporterin Magdalena Bienert hat sie besucht.
Hallo.
Hallo.
Einfach hier rechts rein?
Ja, gehen Sie.
Da sind wir direkt in der Werkstatt, sehe ich offensichtlich. Ebenerdig?
Also genau, das ist mein Hauptwerkstattraum. Da halte ich mich die meiste Zeit auf. Hier mache ich alles, was mit Handwerkszeugen zu tun ist. Hier baue ich meine Gitarren auf, traditionelle Konzertgitarren.
Also es gibt zwei Werkbänke hier, eine an der Wand, wo auch die ganzen Sägen, Hobel und sowas alles zu sehen sind.
Stemmeisen, ja. Messwerkzeuge, Bohrer.
Wir sehen jetzt so einen aufgeschnittenen halben Korpus sozusagen eingespannt. Was ist das für ein Holz? Das ist so ein dunkles Holz.
Das ist Palisander. Mhm. Also Palisander ist ein typisches Holz für Gitarren.
Was ist das Faszinierende an einer Gitarre? Es gibt ja unzählige tolle Instrumente, die man bauen könnte.
Also ich habe mich auf die Gitarre verlegt. Zum einen finde ich die Konstruktion, die sehr filigran ist, sehr schön. Und dann fand ich das Spannende, dass die Konzertgitarre anders als Streichinstrumente, die Geige zum Beispiel, noch nicht fertig entwickelt ist. Sie ist auch so von der Ausdruckskraft und technischer Ausgereiftheit ist die noch nicht am Endpunkt.
Spielen Sie selber auch Gitarre?
Ich spiele auch Gitarre. Ich komme ursprünglich aber von der Zither. Ich komme ja aus dem Allgäu.
Und sind seit 2002 in Berlin gelandet?
Als ich nach Berlin kam, war die Gitarrenszene hier sehr klein. Mhm. Aber ich wusste von einem Kollegen, der aus Berlin kommt, dass hier ein Platz für einen Gitarrenbauer ist. Also gab es zu der Zeit nicht viel. Das hat sich mittlerweile geändert. Ja, und bin auch jetzt seit über 20 Jahren hier im Kiez, im Prenzlauer Berg. Und als ich startete, war das eine ziemliche Seltenheit und eher exotisch, was auch auf Interesse stieß. Mittlerweile hat sich das geändert. Es gibt etliche Gitarrenbauerinnen und das finde ich auch schön. Und jetzt wollen Sie mal was hören. Ich habe gerade überhaupt keine Nägel, das ist immer etwas schwierig.
Wie viele Gitarren verlassen denn hier so im Jahr die Werkstatt?
Das sind gar nicht so viele. Es ist schon relativ lange, also relativ viele Stunden, die ich dabei bin. Und im letzten Jahr waren es 5.
Damit wir es einmal ausgesprochen haben, was muss ich mitbringen? Was kostet die Einsteiger-Variante?
Mein Modell Konzert, das ist das älteste. Das ist so ab 10.500 Euro zu haben.
Es ist ja doch auch irgendwie als selbstständige Gitarrenbaumeisterin ein bisschen auch ein einsamer Job, oder?
Doch, das ist durchaus so.
Haben Sie Musik an, Podcasts oder hängen Sie Ihren Gedanken nach?
Das ist unterschiedlich. Also es, ja, die Gefahr ist schon da, dass man den Gedanken sehr nachhängt. Ich höre auch relativ viel Radio oder manchmal auch Musik, aber sehr oft auch nichts, weil ich auch die Geräusche schön finde, die hier bei der Arbeit entstehen. Ich habe hier jetzt die Randeinlagen, das hobel ich jetzt bündig.
So, ich glaube, das ist jetzt mein Moment, an dem ich mich zurückziehe, weil das ist auch körperlich ein bisschen anstrengend, so sieht es zumindest auch aus. Spannende Einblicke aus dem Leben einer Gitarrenbaumeisterin.
An der Werkbank von Gitarrenbaumeisterin Angela Waldner. Sie hören RBB 24 Inforadio Kulturspezial mit Sounds aus Berlin und Brandenburg. Und jetzt geht es zu einem anderen Spezialisten für Instrumente. RBB-Reporterin Elke Bader hat einem Metallblasinstrumentenbauer in Frankfurt-Oder über die Schulter geschaut.
Hier werden eben die kleinen spitzen Beulen mit speziellen Hämmern. Tick, tick, tick.
Mit einem kleinen Metallhämmerchen schlägt Instrumentenbauer Christian Dobberstein aus einem alten Flügelhorn die Beulen raus. Beschädigte Instrumente werden bei Dobbersteins wieder fit gemacht.
So kleine Beulen haben keinen großen Einfluss, aber wenn die mehr als ein Drittel der Rohrwandung einengen, kann es schon einen Einfluss haben.
Präzise muss jeder Handgriff sitzen. Nur so klingt auch ein altes Instrument wieder gut. Darauf hat sich der traditionsreiche Familienbetrieb Dobberstein spezialisiert, erklärt Christian.
Wir beschäftigen uns mit historischen Nachbauten, also dem Instrumentarium des 18., 19. Jahrhunderts, Naturtrompeten, also ventillose Trompeten, Trompeten mit Klappen, die es also vor der Erfindung der Ventile gab.
Die älteste Naturtrompete, die Dobbersteins besitzen, ist 300 Jahre alt. Christian holt eine Kopie aus der Vitrine und spielt spontan ein paar Töne darauf.
Ja, sie klingt salopp formuliert etwas urwüchsiger. Nicht so strahlend, nicht so pompös wie ein modernes Instrument.
Auf einer Naturtrompete blasen, das ist selbst für den geübten Instrumentenbauer gar nicht so einfach. Insbesondere Barocktrompeten wurden in der sogenannten Klarinlage gespielt, erklärt Christian Dobberstein.
In dieser Höhe liegen die Naturtöne so eng beieinander, dass man quasi chromatisch spielen kann. Das war also nur wenigen vorbehalten. Trompeter waren damals sehr geschätzte, besonders ausgebildete Leute, auf die zum Beispiel im Kriegsfall auch nicht geschossen wurde, weil die einfach zu teuer waren in der Ausbildung, zu begrenzt in der Verfügbarkeit.
Die Trompeten oft aus Silber und die teuer ausgebildeten Trompeter waren für die damaligen Herrscher Wertanlagen, erzählt der Instrumentenbauer. Naturtrompeten und Naturhörner werden heutzutage noch von Jägern eingesetzt. Mit ihren Jagdhörnern blasen Jäger so wichtige Signale wie dieses. Re-Tot heißt dieses Signal. Mit den Naturtönen eines Jagdhorns können sich Jäger über weite Strecken hinweg in der Natur verständigen, erklärt der Fachmann.
Wenn es eben heißt, Gefahr, Treiber in den Kessel oder was auch immer, das Ding müssen sie hören. Selbst moderne Funkgeräte, Handys sind mit gewissen Unzulänglichkeiten behaftet. Das Ding funktioniert immer.
Schon im späten Mittelalter war das Naturhorn ein bewährtes Kommunikationsinstrument. Es wurde aus Büffel oder Stierhorn gefertigt. Nachtwächter haben darauf geblasen, wenn es zum Beispiel plötzlich in der Nacht gebrannt hat. Und das klang so.
Also wenn das Horn geblasen wird, dann war Alarm. Es gab keine Zeichen, irgendwie Signale mit Unterbrechung. Es wurde einfach reingeblasen und dann wussten die Leute, oh.
Erzählt der heutige Nachtwächter und Stadtführer in Storkow, Detlef Nutsch. Im traditionellen Nachtwächterumhang und einer Laterne in der Hand erzählt Detlef Nutsch heute den Touristen Geschichten aus der Zeit, in der Nachtwächter bei ihrem Rundgang die Menschen mit ihren Liedern informiert haben.
Hört ihr Leute und lasst euch sagen. Unsere Uhr hat 9 geschlagen.
Da erfahren die Leute sozusagen live, wie damals im Mittelalter halt das Leben war.
Ja, und wenn das Horn des Nachtwächters da mal schief klingt, dann könnte er zu den Spezialisten Hartmut und Christian Dobberstein in Frankfurt-Oder.
Auch ein anderer Mann hat ein ganz feines Ohr und viel Erfahrung. Klavierstämmer Bernhard Fahrenholz stimmt in Berlin und Umgebung pro Jahr die Klaviere von rund 1200 Kundinnen und Kunden, sagt er. Und hinzu kommen die 170 Klaviere und Flügel, die er an der Musikhochschule Hans Eisler betreut. Kulturreporterin Barbara Behrendt hat ihn bei seiner Arbeit an der Hochschule begleitet.
Ein großer Konzertsaal im ehemaligen Marstall neben dem Berliner Schloss, 8 Uhr morgens.
Das ist der Krönungskutschensaal. Und der Konzertflügel, den bin ich gerade noch am Bearbeiten, der funktionierte gar nicht richtig.
Wie jeden Morgen stimmt Bernhard Fahrenholz von 7 bis 10 Uhr hier und im zweiten Gebäude der Musikhochschule Hans Eisler mit seinem Mitarbeiter die rund 170 Klaviere und Flügel, bevor er zu Privatkundinnen und Kunden weiterzieht. Pro Vormittag schafft er 3 Instrumente, seit über 30 Jahren. Was ist also los mit dem Flügel im Krönungskutschensaal?
Da war eine Büroklammer reingefallen. Und die war so unglücklich reingefallen, dass es zwischen die Mechanik kam und dann hat das nicht mehr funktioniert. Kleinigkeiten können da so einen ganzen Flügel lahmlegen. Das ist krass.
Eine Büroklammer im Flügel. Das passiert nur, wenn Dinge auf dem Instrument abgelegt werden. Und das kann der Klavierstimmer nun gar nicht leiden.
Dass die Instrumente als Ablage benutzt werden, ist natürlich ein Skandal. Das machen die aber immer so.
Bernhard Fahrenholz behandelt seine Instrumente äußerst sorgsam. Weil die Flügel hier so viele Stunden benutzt werden und täglich Konzerte stattfinden, werden sie alle paar Tage gestimmt und gesäubert. Wie oft ein Klavier gestimmt werden muss, hängt also von der Nutzung ab und vom Standort.
In der dritten Etage im Altbau in der Stadt verstimmt sich ein Klavier viel weniger als zum Beispiel in Schlachtensee am Wasser. In Schlachtensee am Wasser, da ist es im Sommer super feucht und im Winter genauso trocken wie in der Stadt. Und diese Differenz macht eben diese starke Verstimmung aus.
Aber auch der Klavierstimmer hat seinen Anteil. Bei optimalem Klima und ohne Dauereinsatz, so Fahrenholz, können seine Stimmungen mehrere Jahre halten. Umso älter das Instrument, umso schwieriger wird es allerdings. An der Hochschule werden die Flügel mit etwa 60 Jahren ausgemustert. Ein Lieblingsinstrument hat Fahrenholz hier nicht. Aber auseinanderhalten kann er alle 170, sagt er.
Die werden ja von Hand hergestellt. Jeder hat eine eigene Handschrift. Also jeder Mensch ist unterschiedlich und jedes Klavier ist auch unterschiedlich. Deswegen sage ich immer gerne, ein Klavier ist auch nur ein Mensch.
Bernhard Fahrenholz ist selbst Musiker. Er spielt seit Kindestagen Cello, Trompete und Posaune. Doch Musik studieren wollte er nicht, sondern lieber sein handwerkliches Talent mit der Liebe zur Musik zusammenbringen. Er ließ sich zum Klavierbauer ausbilden und leitete jahrzehntelang die Firma Göke und Fahrenholz mit seinem Kollegen Christophorus Göke. Zu Jahresbeginn hat er seine alleinige Firma Meisterstimmungen gegründet. Was definiert für ihn, der seit 45 Jahren Klaviere stimmt, einen schönen Klang?
Schön ist das, was in den Musikern leuchtende Augen erzeugt. Die schreiben mir eine Nachricht und bedanken sich. Genau davon lebe ich. Das macht die Lust an meiner Arbeit aus.
Konkreter wird er, wenn er am Flügel sitzt und zu stimmen beginnt, ohne Stimminstrument.
Weil ein Stimmgerät eine Stimmung nicht beurteilen kann. Das kann nur Frequenzen messen. Das kann nur sagen, der Ton hat eine Frequenz von so und so viel Hertz. Das kann nicht sagen, das klingt jetzt so schöner als so. Das muss ich als Stimmer beurteilen.
Seine Klaviere stimmt er auf 442 bis 443 Hertz. Danach kommt es zur sagenumwobenen Temperatur, dem speziellen Charakteristikum jedes Klavierstimmers.
Temperiert stimmen heißt ausgleichen, so dass es halt optimal klingt. Also Quinten, Quarten, Terzen, Sechsten, Oktaven. Beim Stimmgerät stimmt die Oktave, bei mir nicht. Das heißt, ich stimme die Oktaven ein bisschen unrein, so dass keiner hört, dass ich das selber auch nicht höre. Aber in der Summe wird das dann optimal. Ja, man muss unrein stimmen, aber wie man unrein stimmt, das ist das Geheimnis.
Sein Rat an alle Musikerinnen und Musiker: sich aufs eigene Gehör verlassen und nicht auf Stimmgeräte.
So, jetzt müsste aber auch alles stimmen, oder? Vorher wurden die Instrumente gebaut, restauriert. Jetzt kann es doch losgehen mit dem Musikmachen in unserem Kulturspezial zu Sounds aus Berlin und Brandenburg. Aber es gibt ja auch noch mehr Menschen quasi hinter den Kulissen. Zum Beispiel, wenn es um Aufnahmen geht. Musikproduzent Siegbert Himpel hat mit sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern in der Region zusammengearbeitet. Das wurde klar, als er sich mit unserer rbb24-Reporterin Aline Anders-Lepsch in seinem Studio in Kolkwitz, westlich von Cottbus im Spree-Neiße-Kreis, getroffen hat.
One day after Halloween, red leaves fall on the gravel.
Ja,
Klassik, warte mal, Instrumental. Ach hier, Jazz. Das haben wir hier auch auf jeden Fall mit dem Flügel.
Auf der Suche nach den Klängen, die ihn in den vergangenen Jahren begleitet haben. Da kann Siegbert Himpel so einiges rauskramen. Und mit den Tönen kommen auch die Erinnerungen.
Das sollten wir erstmal nur ein Demo machen und dann kam die hier mit ihrer Berliner Band, also das ist ja ein Trio, und das lief dann so gut, hat sie in einem Abend alle 7, 8 Nummern aufgenommen, hintereinander weg. Wir haben so einen Haufen Zeug, also über die Jahre, aber auch viel, Sanja hat ja auch viel geschrieben, sag ich mal so, also Songs.
Sunny, das ist Susanne, Siegberts Frau. Gemeinsam sind sie Sunwood Records, Sunny und Siggi, wie sie alle nennen. Die Musik hat die beiden schon früh verbunden.
Wir waren ja früher noch bei diesem Pop-Trio GES damals. Und wo wir unsere Zwillinge bekommen haben, ist das mit dem Touren natürlich dann ausgefallen. Nicht? Da haben wir nebenbei jetzt praktisch mal diese ganze Studiosache aufgebaut.
Gelernt hat der gebürtige Lausitzer Fernmeldemechaniker. Also auch schon was mit Elektronik.
Das Interesse, sag ich mal, zu dieser Studioarbeit war eigentlich schon immer ein bisschen. Dann ist das später gekippt, irgendwann Anfang der 70er, dass man dann, sag ich mal, die Musik zum Hauptthema gemacht hat.
In Dresden hat Siggi extra Tonsatz und Gehörbildung studiert und in Weimar Komposition. Mit den ersten kleinen Produktionen kam nicht viel Geld rein. Die ersten regionalen Kooperationen sind aber gestartet.
Also wir haben dann verschiedene Genres bedient, ob das jetzt in der Pop-Richtung war oder in den 90ern wurden ja auch noch CDs gemacht, also Blasmusik. Orchester hier aus der ganzen Region, also wir haben relativ viel für die Region, sag ich mal, gearbeitet.
Auch der Lausitzer Musik-Nachwuchs bekam seine Chance in Siggis Studio.
Ja, wir hatten mal so eine Partnerschaft mit dem Steinhaus in Bautzen und die haben immer, ich sag mal, Bandwettbewerbe gemacht. Und da hatten wir dann immer den Sieger für eine Studioaufnahme. Und das war dann mal interessant, da waren gute Bands dabei, muss man wirklich sagen. Unter anderem auch Just, also die jetzige Silbermond-Band. Und die hatten wir damals dann auch hier 2005 oder so gewesen. Da waren die noch nicht Silbermond, waren aber schon, muss ich sagen, sehr gut. Die Steffi hat das durch, einmal durchgesungen, fertig. Ohne irgendwelche Schnitte. Richtig, da war die, habe ich schon gesagt, Alter, nicht schlecht. Zur Buga haben wir dann mal im Theater aufgenommen, Carmina Burana. Perkussionsgruppe vom Theater, die auf der Bühne und der ganze Chor war im Zuschauerraum. Sowas war eigentlich ein Highlight. Genauso wie Kindermusical betreuen wir auch seit über 35 Jahren oder so.
Die Varianz in den Genres, die er bedient, wünscht er sich manchmal auch ein bisschen mehr in der Musik. Also laute und leise Töne.
Das macht ja eigentlich die Musik aus, nicht?
Wie zum Schluss alles zusammenspielt, kann Siggi entscheiden. Und auch das bringt so den gewissen Reiz für den Job.
Ja, du hast es eigentlich komplett in der Hand. Man sagt sich vorher, es sollte vielleicht in die Richtung gehen, nicht? Aber im Prinzip hast du es eigentlich als Bearbeiter oder Arrangeur also völlig in der Hand.
Ganz in Ruhe bastelt er und probiert aus, bis alles sitzt. Also zumindest für den Moment.
Ich bin eigentlich immer unzufrieden, muss ich sagen. Also größtenteils. Es gibt wenig Sachen, wo du sagst, okay, das ist okay. Denkst dann immer, ja, hier jetzt aber damals. Manche Sachen finde ich auf immer jetzt, wenn ich alte Sachen höre, ganz gut. Denke ich, du hast ja damals schon manchmal besser gemischt wie heute, obwohl du heute bessere Möglichkeiten hast.
Manchmal braucht es aber auch einfach nur ein wenig Abstand.
Du merkst natürlich, wenn du jetzt ein paar Stunden das machst, du musst dann mal pausieren. Ohren sind zu, denn du hörst dann schlecht. Ich bin ein Fahrradfahrer. Aber eine 12 Stunden oder so, danach ist alles wie neu.
Für ihn gibt's nichts, was er lieber täte.
Sie müsste sich richtig lange überlegen. Das ist alles sehr schön, finde ich. Darf weiter klingen.
Musikproduzent Siggi Himpel in unserem Kulturspezial zu Pfingsten. Alle Porträts und Reportagen können Sie übrigens auch nachhören auf rbb24-inforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Berlin war schon immer eine der wichtigsten Städte für Musik in Deutschland, auch was Popmusik angeht. In Spätis, in Clubs, in Konzerthallen, überall hört man das, was gerade bei jungen Menschen angesagt ist. Und vieles davon wird auch hier produziert. Einer der spannendsten jungen Produzenten der Stadt ist Moritz Dauner. Er arbeitet mit Berliner Newcomer-Größen wie Chiago oder Zartmann zusammen. Und unser Kulturreporter Jakob Bauer hat ihn besucht.
Im Kreuzberger Homestudio von Moritz Dauner stehen Gitarren, Keyboards, ein PC und
ein paar Nummer 1 Chart Awards rum.
Denn auch wenn Moritz Dauner auf der Straße eigentlich nie erkannt wird, war er schon an 6 Nummer 1 Singles oder Alben in den deutschen Charts beteiligt, von Zartmann, Chiago, Shirin David und 01099, und zwar als Produzent.
Das ist ein bisschen wie so eine One-Man-Band.
Dauner trifft sich mit Interpretinnen und Interpreten, entweder bei sogenannten Songwriting-Camps, die veranstaltet zum Beispiel sein Label.
Man wirft die alle in einen Topf, in viele Häuser und dann mal gucken, was passiert. Und oft entstehen da halt dann gerade die geilen Ideen.
Oder bei einzelnen Sessions. Dauner bringt seine Instrumente mit, seinen Computer und
ich frage meistens, was letztens gehört wurde, so was feiern die gerade für einen Style, ob es eher traurig, happy sein soll, Sommersong. Dann klimper ich einfach ein bisschen rum auf dem Keyboard oder auf der Gitarre und dann guckt man einfach, wo es hingeht. Man ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Dienstleister als Produzent, so, weil man gibt natürlich so seinen Source dazu, aber letztendlich so die Entscheidung, was gemacht wird, was genommen wird und was nicht, liegt eigentlich immer beim Artist.
Dauner liefert also erstmal kreative Impulse, Beats, Melodien und passt sie dann an, übersetzt das, was dem Künstler vorschwebt, in Klang, ist so eine Art musikalischer Co-Pilot. Wie genau das funktionieren kann, zeigt Dauner auf seinem PC. Er öffnet ein Songprojekt, Tau mich auf von Zartmann, Mitte Februar auf Platz 1 der Charts.
Was für ein verrücktes Leben, ich renn von Tag.
Wir wollten schon irgendwie ein bisschen was Danziges machen, das ein bisschen mehr uplifting ist.
Der Song besteht aus rund 50 Spuren. Der 28-jährige Produzent spielt einzelne davon vor und erzählt, dass Tau mich auf mit einer Gitarrenidee von ihm entstanden ist.
Zusammen mit Aaron auch. Der hat zum Beispiel hier diese wundervollen Drums eingespielt. Ich liebe diese ganzen Melodien, die hier kommen. Ja, der Chor, was halt wirklich iconic ist, es ist halt die Claps.
Auch mit Shirin David hat er zusammengearbeitet.
Get Ready With Me war tatsächlich einer der sehr wenigen Tracks, wo ich davor schon ein Beat vorbereitet hatte. Also ich hatte davor noch nie zuvor mit ihr gearbeitet und so. Ich dachte, es gibt mir ein bisschen mehr Confidence, wenn ich was dabei habe, schon so, wenn man nicht vor ihr rumklimpern muss. Das war quasi das, was ich vorbereitet hatte. Diese Vocals, die man da hört, das bin tatsächlich ich. Das gibt keinen Sinn, ich fand einfach nur Phonetik gut.
Die Songs sind sehr unterschiedlich. Der eine eher Indie-Pop, der andere Electro-Rap, der nächste hat schnelle Hardcore-Techno-Vibes, was sehr gut passt zum aktuellen Popmusik-Sound von Berlin. Der ist so variantenreich wie die Hauptstadt.
Es wird alles breiter, sage ich mal, bisschen individueller. Und gleichzeitig ist auch alles, was irgendwie dann doch so einen Hype bekommt, auch viel schneller wieder tot. Es gibt kein klares Ding, was gerade cool ist. Und wenn es cool wird, ist es auch zu schnell wieder langweilig.
Ein paar Tendenzen gibt es natürlich trotzdem.
Über die letzten Jahre war es ja schon immer schneller alles. Also es hat angefangen mit normalen Housebeats darauf zu rappen und dann irgendwann halt so 160 oder 165 BPM oder so.
Doch ich will mehr, ich bin willens das Kind.
Mittlerweile haben die Leute auch ein bisschen zu viel davon. Es wird wieder langsamer.
Was auch wieder kommt, der Indie-Sound, den Zartmann prägt. Aber anders als vor ein paar Jahren, als es vor allem Indie-Bands waren, sind es heute eher Duos aus Produzent und Künstler oder Künstlerin, die mit diesem etwas elektronischeren Indie-Sound Erfolge haben. Mit Produzenten wie Moritz Dauner, der eher im Hintergrund agiert und doch so wichtig ist für den Sound der Hauptstadt.
Wenn du mir sagst, dass du mich brauchst.
Berlin Sounds. So feiert der RBB jetzt ab Pfingsten und bis zum 25. Juli die Musikstadt Berlin mit vielen Programmaktionen und Events im Fernsehen, online und im Radio. Und wir im RBB 24 Inforadio sind mit diesem Kulturspezial auch mit von der Partie. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Anna Patacek.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.